Grüß Gott zur Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb, sagt Ihnen Oliver Gierens. Haben Sie schon Laternen gebastelt, eine Gans eingekauft oder vielleicht Weckmänner, Stutenkerle oder Martinshörnchen gebacken, wie es je nach Region üblich ist? Denn am Mittwoch ist Martinstag. Nur wenige kirchliche Gedenktage, von den großen Festen einmal abgesehen, sind im Brauchtum verankert wie St. Martin. Kinder ziehen mit Laternen durch die Straßen, singen Martinslieder und erhalten mancherorts auch Süßigkeiten an den Haustüren. Die Erwachsenen lassen es sich derweil beim Verspeisen der Martinsgans gut gehen. Im kommenden Jahr jährt sich sein Geburtstag zum 1700. Mal. Das Bistum Rottenburg-Stuttgart, dessen Diözesanpatron der heilige Martin ist, veranstaltet ein großes Martins-Gedenkjahr. Heute Morgen ist es feierlich eröffnet worden. Vielleicht waren Sie bei der heiligen Messe über Radio Horeb mit dabei. Woher kommt dieses Brauchtum? Wer war der heilige Martin? Warum ist sein Leben für uns ein Vorbild? Dazu hat sich Dekan Martin Finkel aus Burgau Gedanken gemacht. Burgau liegt zwischen Ulm und Augsburg im Bistum Augsburg. Und ich darf Dekan Finkel jetzt herzlich begrüßen. Grüß Gott und herzlich willkommen.
Grüß Gott, Herr Gierens. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, ich habe es schon erwähnt, auch Sie tragen den Vornamen Martin, er ist also Ihr Namenspatron. Was bedeutet dieser Namenspatron für Sie?
Zunächst mal ist es natürlich wunderbar, nach einem Heiligen benannt zu sein, den man gut kennt und der bis heute seine Ausstrahlung behalten hat. Und das hat mich dann dazu hingeführt, dass ich in meinem Leben mir immer mehr Gedanken gemacht habe über diesen Heiligen. Und davon möchte ich Ihnen ein paar Dinge heute weitergeben.
Genau, da freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem strahlenden, sonnigen Sonntag heute dürfen wir uns Gedanken machen über einen Menschen, dessen Ausstrahlung immer noch dieselbe ist und den jedes Kind kennt, der heilige Martin von Tours. Und ich möchte heute einfach mal in drei Schritten mit Ihnen vorgehen. Als erstes möchte ich auf seine Biografie eingehen, einfach seinen Lebenslauf kurz skizzieren. Dann zum Zweiten möchte ich einfach ein paar Punkte seiner Persönlichkeit herausgreifen, was man denn von ihm sich auch irgendwo abschauen kann. Und zum Dritten dann auf Ihre Fragen eingehen oder auch weitere Punkte benennen, je nachdem. Ja, wie erwähnt, jedes Kind kennt den heiligen Bischof Martin, allein schon vom Kindergarten her normalerweise. Und wie es halt immer so ist bei Menschen, die man gut kennt oder denkt, gut zu kennen, vielleicht ist es manchmal auch gut, wenn man wieder sein Leben anschaut, sich Gedanken macht. Gott sei Dank müssen wir uns da nichts aus den Fingern saugen, wie man so sagt, sondern es gibt sogar eine eigene Biografie eines Zeitgenossen von des heiligen Martin, des Sulpicius Severus, ein Mann aus dem 4. Jahrhundert, so wie Martin auch, der das aufgeschrieben hat, das Leben des heiligen Martin, gut recherchiert, auch mit Zeugnissen. Und von diesem ausgehend möchte ich Ihnen einfach ein paar Dinge sagen. Nach der alten Erfahrung der Kirche gibt es ja nichts Lebendigeres als einen toten Heiligen. Das stimmt bei Martin von Tours eindeutig. Da gehen wir langsam an. Also es ist die Rede von einem Jubiläumsjahr, wie der bei der Moderation schon am Anfang klang. Nächstes Jahr, also im Jahr 316, jährt sich sein Geburtstag. Nächstes Jahr sind es 1700 Jahre seit dem Geburtstag des heiligen Martin, 316 in Sabaria, wie man es damals nannte, Szombathely, wie es heute wohl vermutlich auf Ungarisch ausgesprochen wird, ein Ort in Ungarn. Dort ist Martin geboren. Sein Vater war Soldat, war ein Heide und hat seinem Sohn gleich mal den Namen Martinus gegeben. Warum? Das hängt zusammen mit dem römischen Kriegsgott, der Mars genannt wurde. Bitte nicht verwechseln mit dem gleichnamigen Schokoriegel. Nein, der römische Kriegsgott Mars. Also sein Vater hat ihm diesen Namen gegeben, in der Hoffnung, dass sein Sohn in seine Fußstapfen tritt, dass er nämlich auch ein Soldat für das römische Reich wird. Aber diese Hoffnung des Vaters, wie wir heute wissen, hat sich schon erfüllt. Er wurde ein Kämpfer für Gott. Ein Kämpfer für Jesus Christus. Sein Vater hat sich einen großen Soldaten erhofft, doch es kam anders. Und heute müsste man sagen, besser. Dort ist er geboren. Ja gut, und wie es halt so ist, Militär war damals schon so, man wird immer wieder versetzt. Sein Vater wurde dann versetzt nach Italien, nach Pavia. Dort ist er groß geworden, der kleine Martin. Er bekam die übliche humanistische Ausbildung und jetzt geht's schon los. Er hatte Kontakt mit den Christen dort, die es damals ja auch schon da gab. Und es wird berichtet, dass er schon auch in jungen Jahren, 10, 11, 12 Jahren, heimlich zu den Christen ging und anhörte das Evangelium, anhörte, wer ist dieser Jesus Christus, das hat ihn neugierig gemacht. Dann weiter mit 15 Jahren musste Martin zur Armee, das war verpflichtend für Söhne von Offizieren. Also er trat seinen Pflichtdienst an und er wurde eingesetzt dann in der Offizierslaufbahn als Zirzitor, wie man das damals nannte. Das heißt, er musste in der Nacht die Wachen um die Städte herum kontrollieren. Das war eine seiner Aufgaben. Und dabei kam es eben auch in Amiens in Frankreich, wo er eingesetzt war, bei diesem nächtlichen Kontrollritt kam es zu dieser Begegnung mit dem Bettler und die berühmte Szene mit der Mantelteilung. Und ich denke, dazu muss ich nichts sagen, das weiß jeder, der heute mithört. Also es war praktisch so, während eines Dienstrittes hat Martin diesen Bettler getroffen. Da war er noch nicht getauft, da war er noch in der Ausbildung zur Taufe. Dann später mit 23 Jahren, 339, wurde er getauft. Kam dann später auch zu einer Elite-Truppe, den Ale Scolaris. Also er war schon ein außergewöhnlich guter Soldat. Aber dann ist ihm immer mehr gekommen als Christ. Er kann doch nicht diesem oft ungerechten Treiben da treu bleiben. Und dann stand ein Feldzug an in der Nähe von Speyer gegen die Alemannen. Und er hat gebeten, aus der Armee entlassen zu werden. Ja, diese Entlassung kam dann auch zustande. Er war über 20 Jahre bei der Armee, dann ging er. Und dann, was tut er? Er geht nach Frankreich, da gab es einen berühmten Bischof in Poitiers, den Bischof Hilarius. Er wollte bei dem etwas lernen, ihm helfen, ihn unterstützen und etwas vom Christentum lernen. Und der Bischof Hilarius hat ihn zunächst mal mit einem Dienst beauftragt, als Exorzist. Also Exorzismus ist jemand, der Gebete spricht zur Beschwörung gegen das Böse. Das war so seine erste Aufgabe beim Bischof von Poitiers. Aber in seinem Herzen wollte er immer noch dass seine Familie auch zum Christentum kommt. Er hat sich wieder nach Italien, nach Hause zu seinen Eltern begeben. Seine Mutter wurde Christin. Sein Vater hat sich geweigert. Er wollte den Göttern des Heidentums treu bleiben. Da kann man sich vorstellen, dass es schon auch eine innere offene Wunde blieb im Herzen des Martin. Seine Mutter hat sich dem Glauben an Christus zugewandt, sein Vater nicht. Dann war Martin einige kurze Zeit in der Nähe von Genua auf einer Insel, Gallinaria genannt, heute die Isola d'Albengo bei Genua, hat dort sich auch wieder Gedanken gemacht, was aus seinem Leben werden sollte. Inzwischen war der Bischof Hilarius wieder aus dem Exil zurück, hat inzwischen dann mal vertrieben aus seiner Diözese, jetzt kam er wieder zurück und Martin hat gesagt, ich gehe zu diesem Bischof und helfe ihm weiter. Zugleich dann in Poitiers war es ihm wichtig, auch mit einer religiösen Gemeinschaft von Christen zu leben. Und er hat, so könnte man sagen, die erste geistliche Gemeinschaft, in Anführungszeichen das erste Kloster gegründet von Seelsorgern, die einfach in der Seelsorge miteinander leben und dann auch eben seelsorglich tätig sind. Ja, und dann kam der berühmte Einschnitt, Sie kennen den gut, 371 starb der Bischof Liborius von Tours. Man braucht wieder einen Bischof. Ja, und damals hat man nicht so lange überlegt. Gut, da gab es was andere Verhältnisse. Und zwar wohnte Martin nicht in Tours, sondern in Ligüsche, das sind so ungefähr 100 Kilometer weg. Aber man hat schon gehört, dieser Mönch sei ein ausstrahlender Christ. Das wäre doch einer als Bischof. Und dann begann ja die berühmte Geschichte. Ein Bürger aus Tours, Rusticius mit Namen, hat ihn aufgesucht in seinem Kloster und hat ihn gebeten, ja, meine Frau ist krank und bittet um den Besuch, er möge sie doch besuchen. Ja, und der Martin macht sich mit diesem Mann auf den Weg nach Tours. Tja, und jetzt kommt die Geschichte mit den Gänsen. Laut Sulpicius Severius waren das keine Gänse, es war eine Legende, aber gut, sie spiegelt zumindest was wider. Er hat mitbekommen, der Martin, die Leute wollten ihn zum Bischof haben. Was, man kann sich ja gut vorstellen, wie er dann durch das Stadttor von Tours geht und die Leute sagen, da kommt unser Bischof, hurra! Und Martin war alles andere als erfreut, als er das hörte. Und jetzt kommt die Legende mit den Gänsen, dass sich bei denen versteckt haben soll im Gänsestall. Und was tun diese Tiere? Sie tun das. Sie erkennen nicht die innere Absicht des Mönches Martin. Sie schnattern halt, weil sie Gänse sind. Nun ja, und dann entdeckt man ihn, zieht ihn aus dem Gänsestall und er wird Bischof. So ist das. Seine Bischofsweihe war am 4. Juli 372. Ich habe mal gelesen, weiß aber nicht sicher, ob das stimmt, dass das im französischen Bereich ganz stark gefeiert wird, von denen, die einen Bezug zum heiligen Martin haben, der Tag seiner Bischofsweihe. Man wird sehen. Gut, dann war er Bischof in Tours. Er war, wir würden sagen, Missionar. Das heißt, er zieht von Dorf zu Dorf. Er predigt dort über Jesus Christus. Er verkündet das Evangelium und versucht die Menschen, die an alle möglichen Gottheiten glaubten, einfach zu gewinnen für den Glauben an Jesus Christus. Er war ein geistlicher Führer für viele Menschen, aber auch als Bischof immer wieder unterwegs mit einer Gruppe von Mitbrüdern in der Predigt, gehend von Dorf zu Dorf. Er wohnte in Tours. Dann zeitweise in einem Kloster, das er gegründet hat, auf der anderen Seite des Flusses Loire, das Kloster Marmoutier, das kann man heute noch anschauen. Das ist heute eine große Anlage, die halt im Laufe der Zeit immer größer wurden. Man sagt, bis zu 80 oder noch mehr Schüler und Mönche waren dann dort. Er hat sozusagen in einer Gemeinschaft gelebt und ging dann immer seinen Dienstweg über die Loire über, war dann im Ordinariat tätig, hat Gäste empfangen und so weiter und so weiter und war vor allem tätig unterwegs, kleine Pfarreien zu gründen und auch immer zu schauen, dass vielleicht ein, zwei Priester dort sind, die weiterhin die Seelsorge wahrnehmen. Denn das eine ist, dass Menschen Christen werden, das zweite ist, dass Menschen auch Christen bleiben. Dazu braucht es eben auch Seelsorge, was wichtig ist. Er war unterwegs, einfach in diesen Reisen, Pfarreien zu gründen, Pfarreien immer wieder zu besuchen. Sein Einsatz für die Schwachen wird immer wieder gerühmt im Werk des Sulpicius Severus. Aber auch seine Unerschrockenheit, sein Mut, würde man sagen. Er hatte eine Begegnung in Trier mit dem Kaiser Maximus. Und der Martin weigerte sich, mit dem Kaiser an einem Tisch zu sitzen. Warum? Weil der Kaiser einen seiner Rivalen hatte umbringen lassen. Er hat gesagt, nein, mit dir setze ich mich nicht an den Tisch. Ein Punkt. Martin hat sich aufgerieben in dieser Arbeit als Bischof, als Missionar in diesen Tätigkeiten. Ja, und dann kam eben das Jahr 397. Martin ist bereits 26 Jahre Bischof von Tours, ist 81 Jahre, also ein Alter, wo man selbst heutzutage sagt, da ist man doch wohl schon nicht mehr so ganz jung und man kann sich vorstellen, wie er aufgerieben ist von der täglichen Arbeit. Ja gut, er spürt dann auch selber, der Körper will vielleicht nicht so. Aber dann kam das Problem auf in einer Pfarrei, die er gegründet hat. Dieser Ort heißt heute Condé-Saint-Martin, wahrscheinlich damals Condate, nehme ich an. Da gab es Streit unter den Klerikern. Also es gab Zoff in der Pfarrei unter den Pfarrern, wahrscheinlich auch unter den Pfarrern und den Gläubigen. Sie sehen also, es gab es im 4. Jahrhundert auch schon. Ja, und der Martin hat überlegt, was soll ich da jetzt tun? Und dann hat er sich gesagt, nein, das ist der Wille Gottes. Und dann kommt sein berühmtes Wort, Herr, wenn ich deinem Volk noch notwendig bin, verweigere ich die Arbeit nicht. Dein Wille geschehe. Und er hat sich auf den Weg gemacht von Tours zu diesem Condé. Wenn man das heute mit dem Auto fährt, dann ist man schon so eine Stunde unterwegs. Sonst kann man sich vorstellen, wie man das zu Fuß oder auch mit Hilfe eines Esels zurücklegt. Das dauert. Und wenn man über 80 Jahre alt ist, dann ist das schon auch eine Tortur. Aber er hat es geschafft. Er kam dorthin, konnte die Pfarrei wieder befrieden, er konnte wieder in Frieden reinbringen und für einen Ausgleich sorgen. Aber anscheinend waren seine Kräfte dann so erschöpft, dass er dann in diesem Konter gestorben ist. Der Tag, an dem er verstorben ist, der war der 8. November. Dann war ja, das hat sich natürlich umgesprochen, der Heilige oder der Bischof von Tours, Martinus, ist verstorben. Dann wurde seine Leiche bei Nacht und Nebel überführt nach Tours. Und dann wurde ganz relativ schnell die Beerdigung angesetzt, 3 Tage später. Am 11.11. wurde er beerdigt in Tours, mit, umgeben von einer riesigen Menschenmenge, die sich ansammelte zur Beerdigung des Heiligen oder des Bischofs Martin von Tours. Und dieses Datum hat sich sofort ins Gedächtnis eingegraben. Und seitdem ist der 11.11. der Martinstag, was natürlich ein bisschen unüblich ist, weil normalerweise bei Heiligen feiert man ja eher den Todestag. Also der Todestag wäre fairerweise von der Geschichte her der 8. November. Aber weil eben dieser Tag der Beerdigung mit dem entsprechenden mit der entsprechenden Beteiligung von Gläubigen und anderen bei der Beerdigung sich so stark ins Bewusstsein eingeprägt hat, ist es jetzt beim 11.11. geblieben und der Martinstag ist jetzt eben am 11.11., nicht am Todestag, aber am Tag der Beerdigung. Gut, so ist es eben, so kann man es auch annehmen. Sofort nach der Beerdigung wurde Martin als Heiliger verehrt. Und er war einer, der nicht als Märtyrer gestorben ist. Das ist auch ein Unterschied. Er war jetzt also kein Märtyrer, also jemand, der sein Blut vergießt für Christus. Und ist auch manchmal ein bisschen schwierig, einen Märtyrer nachzuahmen. Aber er war ein Bekenner. Das heißt, jemand, der sein Leben lang den mühsamen Weg des Glaubens gegangen ist, immer wieder neu beginnend, immer wieder neu dem Willen Gottes folgend. Und das ist ja auch eine Art und Weise, wie man jemand gut nachahmen kann, wenn es einen schon nicht zum Martyrium zieht und wen zieht es dann schon freiwillig hin. Aber ich kann nachahmen die Ausdauer im Glauben, die Treue im Glauben dieses großen Mannes. Und das hatte eben auch zur Folge, dass schon bald Tausende zu seinem Grab gepilgert sind. Es wurde eine große Wallfahrtsstätte, das Grab des Bischofs Martin von Tours. Auch bedeutende Köpfe kamen dorthin, wie etwa der König Ludwig, der gut 100 Jahre nach Martin regierte in Frankreich, war angesichts der Wunder, die am Grab des Heiligen geschahen, das ging vor allem um Heilungen, so erschüttert, dass er sich taufen ließ. Und später ließ er in seinen Schlachten siegesbewusst den Mantel des Heiligen Martin vorantragen. Im 7. Jahrhundert hat dann Papst Martin I. den 11. November als Feiertag für die ganze Christenheit festgelegt. Also seitdem wurde Martin gefeiert, in Portugal wie in Australien und auf der ganzen Welt am 11.11. Und je größer dann auch das Frankenreich wurde, also der politische Rahmen des Frankenreichs sich immer mehr ausdehnte, umso verbreiteter wurde der Martinskult. Eingangs bei der Moderation wurde auch gesagt, mit Hinweis auf den heutigen Tag, die Diözese Rottenburg-Stuttgart ist ja dem heiligen Martin geweiht, er ist ihr Patron. Und es gibt ja dort nicht wenige Kirchen, aber nicht nur dort. In vielen deutschen Ecken gibt es viele Martinskirchen. Das sind ein paar hundert, in Frankreich habe ich gelesen, seien es ein paar tausend. Und ich denke, weltweit sind es auch nicht gerade wenige. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mal überlegen, wie viele Martinskirchen Sie nur in Ihrer Umgebung schon gesehen oder davon gehört haben oder selber kennen, oder vielleicht ist Ihre Pfarrei auch eine Martinspfarrei, was ja alles möglich ist. Da sieht man, wie verbreitet sich der Martinskult auch hat, wenn man die einfach konkret die Zahlen betrachtet. In irgendeiner alten Quelle ist mir gekommen, stand drin, in Frankreich gibt es 3667 Martinskirchen. Ja gut, und in manchen Diözesen, Diözese Freiburg angeblich 104, Trier 79, Köln 58 und. Also wir müssen jetzt nicht viele Zahlen bringen, aber man sieht schon, wie sein, seine Wertschätzung sich da einfach ausgedehnt hat. Soweit jetzt das ein paar Punkte zu seinem Leben, zu seiner Biografie, wollen wir das jetzt einfach mal ein bisschen sich senken lassen, wenn wir ein bisschen Musik hören.
Spiritualität bei Radio Horeb. Wir sprechen über das Martinsjahr, das Gedenktag zum 1700. Geburtstag von Martin von Tours. Jetzt hören Sie den zweiten Teil des Vortrags von Dekan Martin Finkel aus Burgau.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, im ersten Teil ging es ein bisschen um Daten geschichtlicher Art, Blick auf das Leben des heiligen Martin. Das ist schön und gut, aber er ist ja ein Heiliger, ein lebendiger Mensch. Und darum wollen wir heute im zweiten Teil einfach auf ein paar Punkte seiner Persönlichkeit schauen, die, denke ich, sich genauso eingegraben haben ins Gedächtnis der Menschen wie diese Geste mit der Mantelteilung. Einfach ein paar Punkte. Ich möchte dabei einfach ausgehen von Gedanken des früheren Bischofs von Tours, Jean Honoré, der die mal so zusammengestellt hat. Und ich denke, wenn der Bischof von Tours über seinen Vorgänger spricht, dann kann ich das auch übernehmen. Also, zum ersten Punkt ist einfach Martin der Mann, der einen Blick hat, einen Blick der Barmherzigkeit. Wir kennen ja alle die Geste mit der Mantelteilung. Martin sieht diesen Bettler. Wie ein Soldat erfasst er sofort die Situation und reagiert sofort. Er nimmt sein Schwert, teilt seinen Mantel, gibt diese Hälfte diesem Bettler und macht sich wieder auf den Weg. Er hat diesen Blick der Barmherzigkeit. Er hätte auch sagen können, ach, soll sich andere um ihn kümmern, ach, ich habe jetzt meinen Dienststritt, ich muss jetzt die Wache kontrollieren, ach, dieser Mantel ist wertvoll und teuer, nein, geht nicht. Nein, er hat diesen Blick der Barmherzigkeit und er handelt sofort und direkt, ohne Wenn und Aber, hilft mit diesem halben Mantel diesem Bettler und geht dann wieder seines Weges. Dieser Blick der Barmherzigkeit, den hat der heilige Martin ganz entschieden. Heute wird er auch, oder am Martinsfest wird er auch das Evangelium vorgelesen. Was ihr für den geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Als Martin seinen Mantel teilte, war er nicht getauft. Er war kein Christ, er war Taufbewerber, er war auf dem Weg dahin. Aber anscheinend hat das Evangelium ihn schon so beschäftigt, innerlich, gedanklich, geistig, in seinem ganzen Denken und Sein, dass ich sage, nein, Jesus schickt mir diesen Menschen, ich muss jetzt was tun. Und als Soldat, zack, ich handle sofort und mache das. Und das ist schon mal der erste Gedanke, die erste persönliche Eigenschaft von Martin, wo man ihn nur beneiden und ihn darum bitten kann, dieser Blick der Barmherzigkeit. Das ist so wichtig, einfach das Gesicht zu sehen, die Augen zu sehen von diesem Mensch, der mir gegenübersteht. Und ihm in diesem Moment konkret in einer kleinen Sache zu helfen. Mehr verlangt ja auch der heilige Martin nicht, sondern einfach konkret eine kleine Geste ihm zu helfen. Der Blick der Barmherzigkeit. In der Beschreibung des Lebens von Martin wird das immer wieder deutlich. Er war ein Mann, der Güte ausstrahlte. Autorität, aber vor allem auch Güte, dieser Blick der Barmherzigkeit, den wir auch immer wieder brauchen können. Da können wir vielleicht dem heiligen Martin schon einiges abschauen. Dann das Zweite. Der Martin war sicher ein Mann des Gebetes. Da wird sich sagen, ja gut, beten tut jeder, ja. Aber steht in seiner Vita, steht so ein interessanter Satz. Jede Stunde und jeder Augenblick seines Lebens waren dem Gebet oder der Lesung gewidmet. Und selbst wenn er las oder einer anderen Beschäftigung nachging, wich seine Seele nie vom Gebet ab. So betete Martin ohne Unterlass, selbst wenn er den Eindruck hervorrief, er würde etwas anderes machen. Finden Sie das übertrieben? Vielleicht. Aber es birgt auch einen interessanten Punkt, dass Martin ein gesammelter Mensch war. Jemand, der inmitten seiner vielen Tätigkeiten, und ich denke als Soldat, als Bischof von Tours und so weiter, war er sicher nicht gerade mit zu wenig Arbeit ausgestattet. Und dennoch, er war ein innerlich gesammelter Mensch, der immer wieder, auch inmitten der Tätigkeiten, die kleinen Momente und Stunden nutzt, um seinen Blick auf Gott zu richten, sich dem Lesen der Bibel, dem Gebet zu widmen. Und dadurch hat er verhindert, dass er einfach so hin und her getrieben wird von den vielen Punkten, die halt zu tun oder wie wir sagen zu erledigen sind. Er wirkte immer gesammelt, als selbst wenn er irgendeiner Beschäftigung nachging, wich seine Seele nie vom Gebet ab. Das war ihm so wie eine zweite Natur geworden. Das ist vielleicht heute in einer Welt, wo wir wirklich alle hin und her getrieben werden. Und sicher gehören Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen dieser Sendung, auch zu den Menschen, die halt etwas mehr zu tun haben. Zu denen gehören ja ganz viele von uns. Und dennoch, inmitten dieser vielen Dinge, die drängen, hat es immer wieder geschafft, kurz einen Blick auf Jesus zu werfen. Ein Bild vielleicht, eine Ikone von Jesus vor sich zu haben, ein Kreuz. Und ausgehend davon, von diesem Bild und diesem Kreuz, ein kurzes Gespräch mit Jesus zu beginnen, nur den Blick auf ihn zu werfen, in diesem Wissen, Jesus sieht mich, ich tue das für Jesus. Das ist wichtig, weil sonst werden wir irgendwann erschlagen von diesen vielen Dingen, die ja tagtäglich oder stündlich, kann man sagen, auf uns einprasseln. Der Martin ist ein gesammelter Mann, das ist ihm eine überlebenswichtige Haltung geworden, auch inmitten der vielen Tätigkeiten. Er hat gelesen, wie im Thessalonicher Brief steht, betet ohne Unterlass. Wir würden sagen, ja, ich muss doch so viel schaffen, das ist richtig. Und doch, gerade zwischendrin ist immer wieder wichtig, ein paar Sekunden vielleicht sich nur mal anschauen zu lassen von Jesus. Er schaut mich an oder kurz mit ihm zu sprechen. Er ist ja da und wir brauchen auch diese kleinen Zeichen, die wichtig sind. Eine Ikone, das Kreuz, wir brauchen das. Sonst geht es uns, wie es in einem Gedicht mal jemand ausgedrückt hat. Da heißt es dann, der Mensch sagt und ist stolz darauf, er geht in seinen Pflichten auf. Doch bald darauf, nicht mehr so munter, geht er in denselben unter. Sehen Sie die vielen Pflichten, da kann jeder von uns sich einbringen und sagen, aber einfach auch immer wieder einen Punkt des Gebetes setzen, immer wieder zwischendrin auf Gott schauen und auch vielleicht immer wieder mal eine kurze Zeit des Gebetes. Und wenn ich nur ein Ave Maria oder kurz ein Gebet zu Jesus oder ein Vaterunser oder irgendein Gebet, das mir wichtig ist, einfach bete, ganz bewusst, weil der Herr mich sieht, weil ich das im Letzten auch für den Herrn mache, auch diese ganz normalen Dinge. Sehen Sie, ist nicht egal, wo wir einfach unsere Gedanken hinlenken und wenn wir sie auf Christus hinlenken, dann schadet das unserem aktiven Tun nicht, kann man bei Martin lernen, als der Mann des Gebetes und der Sammlung. So, dann zum Dritten. Der heilige Martin hat so eine ganz große Frage, die ihn sein Leben lang beschäftigt hat, mit 10, mit 15, mit 30, mit 40 und auch mit 80. Nämlich, was ist der Wille Gottes? Was möchte Gott, dass ich tue? Und zwar jetzt nicht als Getriebener, ach, was muss ich denn noch als tue? Sie wissen ja, diese getriebene Frage, oh, was steht noch an, ja, dann machen wir es halt. Nein, sondern einfach, was ist denn der Wunsch Gottes? Was ist der Wille Gottes für mich? Was ist das? So wie man es heute mit so diesem saloppen Spruch manchmal sagt, das ist das Beste, was mir geschehen kann, wenn ich den Willen Gottes tue. Das ist wirklich das Beste für mich. So hat sich der Junge, oder eigentlich ja, das Kind, der Jugendliche Martin mit 10, 12, 13, 14, also bei den Christen war schon gefragt, ja, was ist eigentlich der Wille Gottes für mich? Dann kommt er zur Bundeswehr und er macht seinen Dienst, aber er tut nicht irgendwo bloß seinen Job runter, dass es fertig hat und dann seine Ruhe hat, sondern ja, was möchte Gott jetzt mir dadurch sagen, durch diesen Dienst? So kam die Szene mit der Mantelteilung zustande. Oder es wird auch berichtet, er ist aufgefallen, weil nicht wie die anderen Mitsoldaten halt abends dann noch von Kneipe zu Kneipe gezogen ist, sondern weil er in Ruhe überlegt hat, weil er auch anderen Menschen kleine Dienste erwiesen hat. Es wird berichtet, er hatte auch einen Diener und damals war man nicht sehr pingelig im Umgang mit den Dienern. Als sein Diener krank war, hat er ihn gepflegt, er hat ihm Essen gemacht und so. Dann denkst du, warum eigentlich? Nicht, weil er sicher eine soziale Ader hatte, aber weil das auch gespeist war vom Evangelium. Wille Gottes ist, dass ich dem jetzt diene. Das ist so das Entscheidende, die Frage nach dem Willen Gottes. Was hat denn Gott für mich vor? Und sicher, wenn wir sagen, ach, ich bin jetzt schon 40, 50, ach ja, Wille Gottes, habe ich ja so erkannt, mache ich richtig. Aber Martin von Thur macht uns auch neugierig. Der fragt sich mit 80, als er die Nachricht hörte von diesem Klinstern seiner Pfarrei Konda, fragt er, was soll ich jetzt tun? Und da kommt eben sein berühmter Satz, Herr, wenn ich deinem Volk notwendig bin, dann will ich das auf mich nehmen, dein Wille geschehe. Also jemand, der in jeder Phase seines Lebens einfach sagt, Mensch, Herr, was ist denn dran? Was hast du für mich vor? Der einfach, ich würde sagen, ein bisschen abenteuerlustig war und sagt, ja, bin gespannt, was jetzt Gott wieder mit mir vorhat. Also das Beste, was uns geschehen kann, wie der Saloppe-Spruch sagt, ist, dass wir den Willen Gottes versuchen, immer mehr zu erkennen und immer mehr umzusetzen. Dann bekommt unser Leben ganz neue Fruchtbarkeit und wird immer tiefer. Und das ist ja das Entscheidende, das Große, das Wichtige eigentlich. Ein weiterer Aspekt, der heilige Martin und das Glaubensbekenntnis der Kirche. Es wird berichtet in seiner Vita, Martin war unterwegs von Italien nach Frankreich. Er stieß in den Bergen auf einen Räuber. Und zunächst gab es ein Gespräch und er fragt ihn, wer bist du? Und Martin sagt, ich bin ein Christ. Und dann versucht er ihm die Lehre des Evangeliums darzulegen und der Räuber bekehrte sich. Also Martin definiert sich, er sagt, hey, ich bin Martin, ich bin der Bischof von Tours, ehemaliger Soldat, Einzelkämpfer, Profi und so könnte er alles sagen. Er sagt, nein, ich bin ein Christ. Und dann erklärt er ihm, was das Christsein bedeutet. Und der Räuber hört ihm zu, er denkt um und er bekehrt sich. Also er sieht sich ganz stark vor diesem Hintergrund des Glaubensbekenntnisses der Kirche. Der Glaube ist für ihn das Entscheidende. Ich bin jemand, der Christus nachfolgen will. Das ist mal das Erste. Sehen Sie, das ist so seine Identität. Natürlich könnte Martin sagen, hey Leute, ich bin Bischof von Tours und ich bin Zack und ich kann mit ihm reden und ich bin ein beliebter Gesprächspartner wichtiger Leute und ich bin ein großer Missionar und ich kann super predigen und ich kann Wunder vollbringen und ich kann Menschen heilen und das ist alles richtig. Aber er definiert sich, er sagt, wer bin ich denn? Ich bin ein Christ. Ich bin jemand, der Jesus Christus nachfolgt. Sehen Sie, und das ist eine ganz schöne und befreiende Identität, die der Martin da äußert durch diese einfache Sache. Und er legt dann gleich nach, aha, der andere ist interessiert, er erklärt ihm dann gleich, wer Jesus Christus ist, was Jesus Christus vorhat, wie man mit Gott leben kann und so weiter, als der Felsen, auf dem Martin steht, ist einfach der Glaube der Kirche. Dem bleibt er treu und daraus zieht er seine Identität. Das ist das Entscheidende für ihn. Ich bin jemand, der im Rahmen der Kirche an Gott glaubt und mit Jesus Christus lebt. Also auch ein Aspekt in der Geschichte des heiligen Martin. Den Mantelteiler gibt es nur, weil es jemand gibt, der sagt, das Wesentliche in meinem Leben, die Identität meines Lebens ist, ich bin getauft, ich gehöre zu Jesus Christus. Und das andere ist eine logische Folge meines Glaubens in dieser Situation, in diesem Moment. Also der heilige Martin und das Glaubensbekenntnis der Kirche, ein ganz wichtiger Aspekt. Dann ein weiterer Punkt, der damit auch zusammenhängt, das ist die Unterscheidung der Geister. Als Bischof von Tours, der laufend unterwegs ist von Dorf zu Dorf, bekommt er mit allen möglichen Dingen zu tun. Der muss immer überlegen, Moment, was tue ich da, wie unterscheide ich das, wie ordne ich das ein? Wie zum Beispiel einmal kam in ein Dorf, nicht allzu weit weg von Tours, und da wird jemand verehrt, ein Heiliger, und eigentlich weiß kein Mensch mehr etwas. Und was tut der Martin? Er sagt nicht, super, jetzt haben wir da schon einen Heiligen, da bauen wir jetzt richtig eine Kirche und fangen da groß an. Nö. Er lässt das prüfen und dann stellt sich fest, das war gar kein Heiliger, überhaupt und gar nicht. Also, und er stoppt das sofort, diese ganze Heiligenverehrung, und lässt eine Kirche einfach für Gott, für Christus bauen. Also jemand, der die Geister unterscheiden kann, der dem Wort des Thessalonicher Brief wirklich viel Gewicht zumisst, prüft alles und behaltet das Gute. Also einfach zu sehen und nicht alles blind zu glauben. Es wird immer wieder beschrieben, dass Martin ein sehr gelehrter Mann, intellektuell auch klug war. Und er hat nicht alles geglaubt, was man ihm am Frommen erzählt hat. Ein Mann der Unterscheidung der Geister. Und wie wichtig ist das heute? Weil es ist ja scheinbar alles gut, was uns vor die Nase gesetzt wird. Das ist alles so gut, nimm es doch. Das ist wie bei der Werbung für Sachen, nimm das doch, das ist so gut für dich. Martin wird sagen, langsam, prüft alles, behaltet das Gute. In seiner Biografie wird er geschildert, einmal hatte er eine Scheinung des Teufels, der Satan kam mit glänzenden roten Gewändern zu Martin. Und Martin sieht ihn und sagt vom Geist erleuchtet, ich meinerseits werde an das Kommen Christi erst dann glauben, wenn Christus sich mit den Kleidern und mit demselben Äußeren wie am Tag seiner Passion zeigt, wenn er die Wundmale des Kreuzes trägt. Und diese Erscheinung hatte keine Passionsgestalt und hatte nicht die Wundmale, und dann war auf einmal diese Erscheinung weg. Also er war selbst da, wo wir sagen würden, oh, tolle Vision, jetzt sehe ich das und das ist jetzt, nein, sagt Jesus, langsam, wo sind denn die Wundmale? Ja, stimmt das? Nein, stimmt nicht, also schleich dich braucht man nicht. Ich will das sehen, die Gabe der Unterscheidung der Geister, da können wir den Martin auch, ja, gut, als guten Patron brauchen, weil das so extrem wichtig ist, gerade im Christentum der heutigen Zeit. Dann möchte ich weitergehen, ein Mann, der dem Frieden und Einheit wichtig ist. Also es gibt jetzt verschiedene Arten von Frieden. Es gibt den Frieden aller Friedhof. Wenn alle tot sind, ist Frieden. Ja, aber ist das ein echter Friede, wenn alle tot sind? Nein. Es geht auch um den Kampf und für den Frieden. Um das geht's. Denken Sie an die Geschichte mit dieser Pfarrikon. Der Martin ist schwach und 81 Jahre alt. Aber er sagt sich, es wäre die Krönung meines Lebens, wenn ich der Kirche und dieser Pfarrei den Frieden zurückgeben könnte. Und er bemüht sich da wirklich darum. Und das war ihm so wichtig. Darum geht er zum Kaiser nach Trier. Darum versucht er sich bei allen möglichen Gelegenheiten, um die Leute wieder in einer guten Weise zusammenzubringen. Der heilige Martin, ein Mann, dem die Einheit wichtig war, auch mit seinen Brüdern, in seiner Umgebung, in der Gemeinschaft, wo er lebte. Und dafür waren ihm kein Weg zu kurz und keine Mühe zu gering. Die Einheit und den Frieden. Und das ist schon etwas Wichtiges in der Kirche. Mann, was haben wir so viele Leute, die in der Kirche tätig sind? Was hätten wir noch für Möglichkeiten in der Kirche von heute? So wenig Sinnsergeit. Aber einfach, wenn wir die Einheit, wenn das uns wichtig wäre, die Einheit von Gott her, dann könnten wir durch die Kirche ganz viel bewirken in unserer Zeit. Und es war damals in der Zeit von Martin schon gefährdet und auch heute. Aber ich denke, er ist einer, der uns da auch helfen kann in diesem Punkt, wachsam zu sein und das Richtige zu tun, um diese Einheit auch wieder herzustellen. Weil es ist nicht leicht, dem Frieden zu dienen. Es ist leichter, dem Krieg zu dienen. Es ist leichter, die Spaltung beizubehalten. Es ist weniger leicht zu sagen, du, Entschuldigung, das habe ich jetzt falsch gemacht. Oder bitte, hilf mir da, das ist schwieriger. Aber es ist im Letzten auch notwendiger, wenn das Ganze lang halten soll. Der Mann der Einheit und des Friedens. So dann, Martin ist auch jemand, der Wunder und Heilungen tut. Wunder und Heilungen wird immer beschrieben in seiner Vita. Er erweckt Menschen vom Tod auf, einmal ein Katechumenen, einmal einen Sklaven, andere Heilungen wieder. Wunder und Zeichen. Es gibt eine berühmte Szene, wo er in ein Dorf kommt und da ist ein riesiger Baum. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es eine Linde oder eine Eiche war, ist ja auch egal. Und Martin sagt, das da, dieser Baum, das ist ja nur ein Baum. Nein, sagen die Dorfbewohner, da wohnt ein Geist drin, ein Geist, der es gut mit uns meint, und dieser Geist, der beschützt uns und unser Dorf. Und Martin sagt, nein, Blödsinn, glaubt das nicht, der Herr Gott, der das Zeichen des Kreuzes hat, der beschützt euch. Und dann machen sie einen Deal, wie man das so neudeutsch nennt, einen Handel, und zwar ganz einfach. Die Dorfbewohner sagen, gut, Herr Bischof, wir hauen diesen Baum persönlich um. Und du stellst dich genau dahin, wo der Baum umfällt, und werden wir schon sehen, wer recht hat. Ob der Geist, der im Baum wohnt, recht hat oder du recht hast mit deinem Gott da, mit deinem Kreuz und so. Also sie hauen ein, sie hauen ein, sie hauen ein, der Baum wackelt schon ein bisschen, und dann weiß jeder, wer das schon mal erlebt hat. Nun wäre es sehr sinnvoll, sich ein bisschen außerhalb der Gefahrenzone zu begeben. Der Bischof Martin steht da, genau in der ausgedachten Falllinie, wo man ihn hingestellt hat. Er sieht, wie der Baum sich neigt, macht das Zeichen des Kreuzes, segnet diesen Baum Und dann geschieht etwas, der Baum will schon fallen in seine Richtung, dreht sich und fällt in die andere Richtung, sodass um ein Haar die Leute, die ihn umgehauen haben, es auch erwischt hätte. Aber Gott sei Dank, alle kommen mit dem Leben davon. Und dann sind alle kuriert und sie beginnen aus dem Holz dieses großen Baumes eine Kapelle zu bauen. Die Wunder des heiligen Martin, wo man nicht sagen kann, ja, der hat einen Gag drauf und der hat einen Trick. Nein, das ist sein Glaube und Gott bewahrt ihn durch den Glauben, dass er eben auch diese Menschen durch dieses Zeichen zum Glauben führen kann. Auch das gibt es immer wieder, die Heilungen, wie bei den Aposteln, so auch beim Bischof Martin. Und das hat ja auch die Wallfahrt vorangetrieben. Die Menschen haben gespürt, da ist jemand, der wirklich Heilung kommen würde, durch den Heilung zu uns kommt. Ich möchte schließen, der heilige Martin und das Priestertum. Da gibt es eine interessante Szene aus seiner Biografie. Da heißt es, als er vom Kaiser einmal eingeladen war zu einem Gastmahl, reichte ihm der Kaiser einen Weinkelch, in der Hoffnung, ihn danach aus den Händen des Martin zu empfangen, weil das ist dann eine Ehre, wenn der Bischof Martin dem Kaiser diesen Kelch gibt. Als Martin mit dem Trinken fertig war, reichte den Kelch seinem Begleiter, einem Priester. Denn er dachte sicherlich, dass niemand würdiger war, als erster nach ihm zu trinken und dass es seine Freiheit aufs Spiel setzen würde, wenn er den Kaiser oder einen Priester vorziehen würde. Also er gibt diesen Kelch einem Priester und sagt damit, dieser Priester ist wichtiger wie du, Kaiser. Das ist so eine Sicht seiner Kirche. Alles, was Christus uns anvertraut hat, hat an die Hände der Kirche gelegt. Und so lädt uns der heilige Martin auch ein, zu bedenken, was wir denn durch die Kirche bekommen. So wie der Mensch als ganzes Leben bewiesen, ja viel, viel mehr hat, was er anderen verdankt. So ist es auch vom Glauben her. Wenn man zunächst mal denkt, was man Gott verdankt und dann eben auch das, was man durch den Dienst der Kirche von Gott bekommen hat, dann ist das ja nicht wenig. Wir haben das ewige Leben durch die Taufe, wir haben die Vergebung der Sünden durch die Beichte, wir haben die Kräftigung durch die Krankensalbung, wir haben das Sakrament der Ehe, wo der Priester assistiert und der Diakon. Wir haben die Eucharistie, die uns ernährt, dass wir immer mehr Christus ähnlich werden. Das hat der Martin einfach sehr feinfühlig, doch deutlich kundgetan, diese Schätze, die die Kirche durch das Priestertum gibt. Das ist so ein Punkt, der einfach wichtig ist und der ihm ein Anliegen war. Was bekommen wir alles durch die Kirche geschenkt? Wir, die wir zu Gott gehören, nicht im Letzten auch durch die Sakramente der Kirche. Das waren jetzt einige Punkte, liebe Hörerinnen und Hörer, über die Persönlichkeit des heiligen Martin. Natürlich könnte man noch viel mehr anführen, aber wir haben ja noch ein ganzes Jahr und vielleicht, wenn Sie die Biografie mal lesen und sich besorgen, die gibt's gut und handlich, dann kann man auch viel davon ableiten. Aber ich wollte es einfach jetzt mal bei diesen Punkten belassen, wenn ich es kurz noch mal resümieren darf oder zusammenfassen darf. Einen, der Martin, der den Blick der Barmherzigkeit hat. Der Martin, der ständig gesammelt im Gebet bleibt, auch und gerade inmitten seiner Tätigkeiten. Der Martin, der von sich sagt, ich bin ein Christ. Der Glaube der Kirche ist der Fels, auf dem ich stehe. Der heilige, der Martin, der eine Sehnsucht hat, den Willen Gottes zu erfahren und zu tun in seinem Leben. Der Martin, der mit über 80 Jahren sich nicht zu schade ist, für Frieden und Einheit einen langen Weg auf sich zu nehmen. Der Martin, durch den Gott Wunder tut, damit Menschen zum Glauben finden. Und der Martin, der sieht, was er durch die Kirche alles geschenkt bekommt. Das ist dieser Heilige und diese paar Gedanken möchte ich Ihnen mitgeben und Sie einfach kurz überdenken, wenn wir jetzt wieder Musik hören.
Ja, vielen Dank, Herr Dekan Finkel, für Ihren Vortrag. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben jetzt die Möglichkeit, sich in die Sendung einzubringen. Wie feiern Sie in Ihrer Region, in Ihrer Pfarrei das Martinsfest? Welches Brauchtum gibt es bei Ihnen? Was bedeutet Ihnen der heilige Martin? Alles das können Sie jetzt gerne einbringen, wenn Sie anrufen bei uns unter der Rufnummer 089 517 008 008. 089 517 008 008. Für die Hörer außerhalb von Deutschland 0049 89 517 008. 008. Die Leitungen sind frei. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Hier ist die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Wir sprechen über das Gedenkjahr des heiligen Martin. Er feiert im nächsten Jahr seinen 1700. Geburtstag. Dazu ist heute ein großes Gedenkjahr eröffnet worden. Wir sind im Gespräch mit Dekan Martin Finkel aus Burgau. Und eine erste Hörerin hat uns erreicht, Schwester Radegunde. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte gern von dem schönen Brauch in St. Vitus erinnern, in Oed am Niederrhein. Da werden also Laternen gebastelt, meist schulklassenweise die gleiche, und die gehen auch ganz geschlossen immer klassenweise mit dem Martinsumzug und groß mit verschiedenen Liedern natürlich. Und was ich auch schön finde, ich hoffe, dass sie es noch machen, es wird vorher gesammelt und dann bekommen die Rentner, die bekommen eine ganz wunderschöne Martinstüte. Ja. Also die werden sie dann nach Hause gebracht und werden auch bedacht.
Was ist da so alles drin in der Martinstüte?
Da ist Gebäck drin und Äpfel, Mandarinen, ja, Sachen, die jeder Rentner gerne braucht und sich drauf freut.
Also kriegen nicht nur die Kinder was, kriegen auch die Älteren etwas.
Ja, ja. Ja, und mit unseren Kindern hier im Kinderheim am Niederrhein, im Kreis Konstanz, wo ich jetzt wohne. Aber ich bin jetzt alt, wir haben jetzt keine Kinder mehr. Aber wir haben es immer so gemacht, wir haben jedes Jahr immer neue Lieder gesammelt. Und das hat immer viel Freude gemacht, wenn wieder neue Martinslieder dabei waren. Ja, ja, das
schön.
Wollte ich sagen.
Danke sehr.
Ja,
danke.
Ade.
Auf Wiederhören.
Danke, auf Wiederhören. Ja, Herr Dekan Finkel, wie wird eigentlich in Ihrer Pfarrei St. Martin gefeiert? Gibt es da auch ein besonderes Brauchtum?
Ja gut, wir haben hier eine Martinspfarrei in Unterknöringen. Da war natürlich heute am Sonntag Festgottesdienst. Logisch, weil Mittwoch ja das Martinsfest ist. Ist am Sonntag immer große Messe mit entsprechender Gestaltung. Dann gibt es dreimal Martinsumzug, dreimal. Also einmal hier in der Hauptpfarrei, das ist heute Nachmittag, ist Martinsumzug mit den Grundschülern, die kommen mit Laterne und allem drum und dran. Und am Schluss gibt es ein Brot, das muss man dann teilen, und zwar mit dem anderen, nicht mit sich selber, sondern mit einem anderen, das ist hier mal. Dann in Unterknöringen, in der anderen Pfarrei, da ist am Freitag Abend Martinsumzug mit den Grundschülern Unterknöringen auch, da gibt es auch wirklich ein richtiges Martinsspiel, also mit Pferd, Reiter, Bettler und allem drumherum und mit schönen Martinsliedern, einer Andacht, natürlich auch so einem Martinsbrot, das geteilt wird. Und ebenso das dritte Mal ist dann am Mittwoch, am Martinstag selber mit dem Kindergarten, gibt es das auch, so ein Umzug, ein Martinsspiel, ein paar Worte und etwas zum Teilen, also dreimal. Aber das Entscheidende ist immer die Szene der Mantelteilung, die wird immer gespielt und dann gibt es was zum Teilen.
Also ein sehr reiches Brauchtum, ja, bei Ihnen, sehr lebendiges.
Ja.
Eine weitere Hörerin hat uns erreicht, Frau Fehr aus der Oberpfalz. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Mein Mann war am 10. November geboren und wie es halt früher war, am 11. ist er gleich zur Taufe getragen worden. Und dann hat der Priester gesagt, wie soll, Johann. Dann hat er gesagt, nein, das wird ein Martin. Und ich bin so stolz drauf. Also, wenn ich jetzt den Bericht jetzt wieder gehört habe, bin so froh. Also damals hat der Pfarrer noch den Mut gehabt und den Namen noch eingeben können. Also, ja, ja.
Schön.
Das wär's. Und ich bedanke mich für alle Sendungen von Radio Horeb. Ich bin so froh, dass ich den habe. Ich kann ihn zwar nur über den Fernsehen hören, aber trotzdem.
Ja, sehr schön. Dankeschön. Segne es Gott. Auf Wiederhören. Ja, Herr Dekan Finkel, nun ist ja dieses Martinsbrauchtum auch in den letzten Jahren ein wenig angefochten worden. Es gibt ja immer wieder auch Initiativen, den Namen dieses Festes zu ändern, weil sich dadurch auch nichtgläubige oder muslimische Kinder vielleicht diskriminiert fühlen könnten. Dann wird es dann umbenannt in Laternenfest oder Lichterfest. Was halten Sie von solchen Umwidmungen?
Erstens ist das Martinsbrauchtum sehr, sehr alt. Es ist etwas, was dem Kern des christlichen Verständnisses des Abendlandes entspricht. Und zum anderen, das Martinsbrauchtum prägt auch die Identität. Man sieht es ja, wenn Sie mal den Martin streichen, dann haben Sie x Kirchen, die keinen Heiligen mehr haben, Orte, die gar keinen Namen mehr haben, weil sie nach St. Martin benannt sind. Nein, wir dürfen uns da nicht verstecken. Es ist ja kein aggressives Brauchtum, das Menschen schädigt, sondern es ist ein Brauchtum, wo der Glaube auch in die Herzen der Kinder eingesenkt wird durch ein praktisches Tun, durch dieses Sehen der Mantelteilung. Also Toleranz ist gut und richtig, aber dieses Martinsbrauchtum, das schädigt ja keinem, sondern es ist eine schöne Weise, den Glauben auch konkret anhand einer Person sichtbar zu machen. Und von daher sehe ich keine Gründe, das in irgendeiner Weise zu ändern. Es ist ja schön, dass es so einen Heiligen gibt, der den Leuten sagt, Teilen ist wichtig. Gerade in unserer Welt, wo das ja immer so genannt wird, auch aufgrund der heutigen Situation, die wir in unserem Land haben. Nein, man soll das ruhig beibehalten. Mir ist noch was gekommen, diese Dame, die gerade angerufen hat, die gesagt hat, ihr Mann ist am 10.11. geboren. Da wollte ich noch sagen, ihr Mann ist in einer großen Gesellschaft. Es gibt nämlich den Martin Luther, den Begründer der Reformation. Der ist am 10. November 1483 geboren in Eisleben und vermutlich gleich getauft worden. Darum heißt er auch Martin Luther. Ganz einfach.
Gut, also viele Personen, die nach dem heiligen Martin benannt sind.
Genau.
Es gibt ja einen zweiten Punkt, der so ein bisschen zur Konkurrenz des Martinsfestes herangewachsen ist, nämlich das Halloweenfest, das am Vorabend von Allerheiligen jetzt oft begangen wird. Das ist so aus den angelsächsischen Ländern zu uns rübergeschwappt. Ist das auch bei Ihnen zu einer Konkurrenz zu St. Martin geworden?
Also bei uns sicher nicht. Es gibt so ein Halloween vereinzelt Personen, die mit ihren Kindern sich da verkleiden und das machen. Aber natürlich der heilige Martin ist in unserer schwäbischen Ecke noch durchaus bekannt und eigentlich ich kann jetzt da nichts feststellen, dass das jetzt groß das andere verdrängt. Da gibt es schon Einzelne, die das dann so machen an Halloween. Aber das Entscheidende ist schon, der Martin ist einfach auch bekannt, dadurch, dass er seit Jahrzehnten und Jahrhunderten gefeiert wird und weil wir auch immer die Schulen einbeziehen, vor allem die Grundschulen, Kindergarten. Von dem her, es kann andere Ecken sein, das ist vielleicht anders. Wir sind doch noch eine mehr ländliche Ecke. Mhm. Und da hat der Martin bis jetzt schon noch die Nase vorne.
Also sind Sie da optimistisch, dass der heilige Martin auch trotz Konkurrenz weiter gefeiert wird?
Ja, weil die Botschaft, die er hat, ist doch super. Mhm. Ja, ich teile. Und was hat Halloween für eine Botschaft?
Mhm. Ja, eine gruselige.
Ja, eine andere.
Gut, dann lassen wir das als Schlusswort stehen. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Finkel, für Ihren Vortrag. Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
Dankeschön. Ihnen alles Gute. Ich gebe Ihnen noch den Segen, heute verbunden mit der Fürsprache des heiligen Martin. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und auf die Fürsprache des heiligen Bischofs Martin. Segne und behüte euch alle, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Ihnen allen einen guten und gesegneten Martinstag dann am Mittwoch.
Danke Ihnen auch, Herr Dekan Finkel.
Danke.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute Abend um 18 Uhr sind Sie nochmal zu einer Vesper eingeladen im Rahmen der Eröffnung des Martinsjahres der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Heute Abend eine Pontifikalvesper aus dem Martinsdom zu Rottenburg. Ein Interview über den heiligen Martin, seine Bedeutung mit Bischof Gebhard Fürst hören Sie auch am Mittwoch in der Reihe Interview des Tages. Und wenn Sie weitere Veranstaltungen im Martinsjahr in Rottenburg-Stuttgart besuchen möchten, dann schauen Sie auf die Homepage der Diözese www.drs.de. Einen Mitschnitt dieser Sendung können Sie bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Rufnummer 08328 921 120. 08328 921 120. Auch auf unserer Homepage horeb.org finden Sie diese Sendung im Podcast-Angebot. Auf Wiederhören, sagt Ihnen Oliver Gierens.